Auf der einen Seite das Bild der verworfenen Prostituierten, wo man sich alle im Eheleben unerfüllte Lust hat erhofft davon. Auf der anderen Seite das Bild der edlen, höchen, vornehmen Dame, der Mutter der eigenen Söhne, die in der Tendenz unberührbar war. Was heute in den Fabriken an sexueller Belästigung passiert, hat also geschichtliche Tradition. Insofern nämlich, als dass lustvolle Sexualität nur als Sexualität mit Prostituierten gedacht werden kann. Dazu kommt übrigens noch die Lust an der Durchbrechung an den immer noch herrschenden gesellschaftlichen Schamvorstellungen. Der vierte Punkt, Ausnutzung von Machtgefällen. Wir haben vorher gesehen, sexuelle Belästigung kann Ausfluss von einem Imponiergehabe in einer Männergruppe sein. Man sucht Selbstbestätigung bei den Kollegen und brüstet sich mit der eigenen Potenz. Vermutlich auch, um den nächtlichen Frust im Ehebett zu überspielen. Es gibt aber noch eine andere Konstellation, aus der heraus die Gewalt gegen die Frauen kann entstehen. Ich meine ein Machtgefälle, das in der Regel im kapitalistischen Betrieb zwischen den Männern und den Frauen besteht. Das Ausnutzen von der vorgesetzten Rolle durch den Mann. Ursula dazu.
Ganz verrückt. Also das ist schon so der älteste Chef im Haus. Der kommt einfach ab und zu vorbei und findet so, ja, man kennt die Frauen nicht einmal mehr auseinander. Also von den Männern. Sie haben ja jetzt auch Hosen an, anstatt schöne Röcke oder kurze Röcke oder ich weiß nicht, was er erwartet. Die Haare sind auch kurz und die Pause sieht man auch nicht mehr recht. Also meint er, man hat halt keine ausgestopfte BH mehr, sehr wahrscheinlich. Oder dann, dass er auch den Spruch macht, ja, wenn sie einen grösseren Bauch oder Pause hätten, dann könnten sie alles so schön gut festklemmen auf dem Tisch zum Arbeiten. Oder? Sie haben halt mal eine Frau gehabt, die hat so einen schönen grossen Pause gehabt. Und das kommt einfach immer wieder. Und das ist so einfach der alte Chef
am Haus. Da im 19. Jahrhundert bei den Bürgern der vorherige Geschlechtsverkehr verboten war und, wie wir gesehen haben, man sich die sexuelle Befriedigung sowieso nicht von den Ehefrauen erhofft hat, haben sich die Bürger und ihre Söhne darauf verleiht, ihre Lust bei den Dienstmädchen, Gouvernanten, Schauspielerinnen, Erzieherinnen, Prostituierten zu erfüllen. Durchwegs also bei Frauen von einer niedrigeren sozialen Stufenleiter. Lust, so meint das Verhalten, ist offenbar nur bei sogenannt minderwertigen Frauen zu holen. Ein Verhaltensmechanismus, der heute im Büro und im Betrieb munter weiterlebt.
Them is an example.
Wie wir gesehen haben, haben die sexuellen Belästigungen in Büro und Betrieb Charakteristiken, die eindeutige Parallelen mit dem Sexualverhalten der Bourgeoisie aus dem 19. Jahrhundert haben. Ein Verhalten, das aus dem Interesse der Bourgeoisie entstanden ist, sich als Klasse sowohl gegen den Adel als auch gegen das Proletariat durchzusetzen, ist zum allgemein verbreiteten Verhalten der erwerbstätigen Männer geworden. Das 20. Jahrhundert hat also nicht nur die Massenproduktion vom Konsumgut, sondern auch die Massenproduktion vom bürgerlichen Sexualverhalten gebracht. Diese Aussagen beantworten aber noch nicht die Frage, wieso die Werktätigen sich gleich verhalten wie die Bourgeoisie aus dem 19. Jahrhundert. Ein Anhaltspunkt könnte uns Ursula und Evelyn geben.
Also es ist so ziemlich die Trennung, die in der Industrie arbeiten, also mit den Maschinen, die auch ja, zum Teil selber eine Maschine führen, also die wirklich genau die gleiche Arbeit machen wie die Männer, dass die irgendwie auch diese Sprache annehmen und die Aggressionen und ja, eben die Witzeleien annehmen von den Männern. Und die, die mehr so ein bisschen von Hand arbeiten und ja, so ein bisschen feinere Sachen machen, dass die sich eher wehren dagegen. Also es ist ziemlich genau die Training. Das ist ganz komisch. Also sehr wahrscheinlich ist einfach die Stimmung in so einem Maschinensaal ist einfach das so, dass man so muss reagieren. Also ich habe früher auch in der Industrie geschafft, aber da, also in der industriellen Abteilung, aber da war noch nicht so eine riesige Abteilung. Sie waren noch nicht alle zusammen in einer Halle gewesen, und es war ab und zu auch noch ruhig gewesen. Also das habe ich auch ein schweres Gefühl, dass das damit zusammenhängt, drehen lärmen und ja, man muss sich irgendwo einfach abreagieren. Oder? Also das ist doch auch eine ewige Vibration und ein Kribbeln und irgendwo muss das ja rauskommen. Die haben wirklich männliches Verhalten angenommen, also so in Sachen Wettbewerb, in Sachen Aggressionen, Sprache, einfach alles rauslassen, wie Männer. Und ich weiss nicht, ob das mit Maschinen oder mit was das zu tun hat.
Ich habe das Gefühl, dass Männer sich zum Teil auch gegen Frauen gegenüber so verhalten. Ich glaube, weil sie auch Angst haben vor der Sexualität der Frau selber. Ich habe das Gefühl, Frauen haben eine eigene Sexualität, die sehr wahrscheinlich zum Teil oder gar nichts mit dieser Sexualität zu tun haben, die Männer sich vorstellen.
Besonders die Aussage von der Ursula deutet darauf ein, dass ein Zusammenhang zwischen der industriellen, kapitalistischen Form von der Arbeit und dem sexistischen Verhalten am Arbeitsplatz könnte bestehen. Ein Zusammenhang, der sich umso mehr aufdrängt, als ja hier die Frauen selber ein Männerverhalten angenommen haben. Der gleiche Zusammenhang lässt sich auch aus der historischen Entwicklung der Arbeit herleiten. In seiner Abhandlung «Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus» zeigt Max Weber unter anderem, welchem Wandel der Begriff der Arbeit von einem Thomas von Aquin im Mittelalter bis zu den Puritanern im England vom 17. Jahrhundert unterworfen war. Während im Mittelalter die Arbeit nur als Tätigkeit gesehen wurde, um sich am Leben zu erhalten, wer sich durch seinen Besitz oder durch Bettelei hat können durchschlagen, ist ebenso akzeptiert gewesen. Erscheint beim puritanischen Richard Baxter im 17. Jahrhundert die Arbeit als Berufung, als Berufsarbeit, die im Gegensatz steht zur verachteten Gelegenheitsarbeit. Die Arbeit ist zum Selbstzweck geworden, zur rational geplanten Tätigkeit, zum asketischen Mittel, um sich die Gottesgnade zu erwirken. Ein längerer Abschnitt von Max Weber zur puritanischen Arbeitsauffassung.
Nicht Muße und Genuss, sondern nur Handeln dient nach dem unzweideutig geoffenbarten Willen Gottes zur Mehrung seines Ruhms. Zeitvergeudung ist also die erste und prinzipiell schwerste aller Sünden. Die Zeitspanne des Lebens ist unendlich kurz und kostbar, um die eigene Berufung festzumachen. Zeitverlust durch Geselligkeit, faules Gerede, Luxus, selbst durch mehr als der Gesundheit nötigen Schlaf, 6 bis höchstens 8 Stunden, ist sittlich absolut verwerflich. Die Arbeit ist zunächst das alterprobte asketische Mittel, als welches sie in der Kirche des Abendlandes in scharfem Gegensatz nicht nur gegen den Orient, sondern gegen fast alle Mönchsregeln der ganzen Welt von jeher geschätzt war. Sie ist namentlich das spezifische Präventiv gegen all jene Anfechtungen, welche der Puritanismus unter dem Begriff Unclean Life zusammenfasst, und deren Rolle ist keine geringe. Die sexuelle Askese ist ja im Puritanismus nur dem Grade, nicht dem zugrunde liegenden Prinzip nach, von der mönchischen verschieden und infolge der Erfassung auch des ehelichen Lebens weitreichender als jene. Denn der Geschlechtsverkehr ist auch in der Ehe nur als das von Gott gewollte Mittel zur Mehrung seines Ruhmes, entsprechend dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, zulässig. Wie gegen religiöse Zweifel und skrupellöse Selbstquälerei, so wird auch gegen alle sexuellen Anfechtungen, neben nüchterner Diät, Pflanzenkost und kalten Bädern, verschrieben, arbeite hart in deinem Beruf.
Der protestantisch-puritanische Arbeitsethos, der eine wichtige von mehreren Voraussetzungen für das Entstehen des Kapitalismus war, erscheint also schon in seinen Anfängen als ein diametraler Gegensatz zur sogenannten Fleischeslust, zur Sexualität. Und in der Tat, der Unterschied zwischen sexueller Aktivität und kapitalistischer Form von Arbeit könnte nicht grösser sein. Auf der einen Seite ein rational organisiertes Handeln, das eingespannt ist in einen starren Zeitrahmen und völlig lustlos abläuft. Auf der anderen Seite eine spontane menschliche Regung, die nach dem Lustprinzip geht. Auf der einen Seite ein Zeitbegriff, der an die Vergangenheit gefesselt ist, an die vergangene tote Arbeit, die in Form der Maschine den Arbeitsprozess vorschreibt und der ausgerichtet ist auf die Zukunft, auf einen künftigen Ertrag, um die gemachten Investitionen zu verwerten. Ein Verhalten, das mehr die gegenwärtigen Gefühle und Triebe muss zugunsten des künftigen Profit oder Lohn unterdrücken. Auf der anderen Seite ein Zeitbegriff, der völlig von der Gegenwart, vom Genuss hier und jetzt ausgeht und nicht lange nach Zukunft und Vergangenheit fragt. Auf der einen Seite Selbstdisziplin, auf der anderen Seite Selbstvergessenheit. Auf der einen Seite eine ebenmässige, sturmechanische und monotone Zeiteinteilung bei der Arbeit. Auf der anderen Seite bei der Sexualität nicht ein quantitatives, sondern ein qualitatives Zeitempfinden. Hier ein Maschinenrhythmus, dort ein lebiger, pulsierender Rhythmus. Hier eine entfremdete Tätigkeit, dort eine unmittelbar wirkende Aktivität. An einem Mann, der sich gezwungenermassen oder freiwillig der kapitalistischen, rational organisierten Arbeit verschrieben oder verkauft hat, muss darum die Sexualität und die Frau, die ihn unablässig an den Verlust von dieser Lebenslust erinnert, als eine permanente Bedrohung von seiner Welt erscheinen. Es ist darum kein Zufall, dass der Viktorianismus, der die konsequenteste Abschottung gegen die Sexualität darstellt, gerade in der Zeit der grössten Expansion des Industriekapitalismus im 19. Jahrhundert fällt. Es ist kein Zufall, dass gerade in diesem Jahrhundert die grosse Diskursivierung der Sexualität anfängt, wie es Foucault nennt. Das heisst, dass die Sexualität plötzlich zu einem riesigen Problem wird, das intensiv diskutiert wird und wo versucht wird, alle Sexualität, die nicht der Fortpflanzung dient, als pervers zu klassifizieren, z.B. Onanie. Und es ist kein Zufall, dass gerade im 19. Jahrhundert ein gesellschaftlich akzeptierter Frauenhass hat können grassieren. Beispiel Schopenhauer, Nietzsche, Baudelaire, Otto Weininger. Und dieser Mechanismus, sexuelle Lust als Bedrohung von Arbeit zu empfinden, finden wir sogar in der Auffassung von Freud, wonach kulturelle Spitzenleistungen nur unter Sublimation vom Geschlechtstrieb möglich sind. Die kapitalistisch rationale Form von Arbeit wird hier als einzig mögliche, selbst für kreative Tätigkeit geltende Arbeit angeschaut. Es ist klar, der Widerspruch, die Bedrohung von der rational-kapitalistischen Arbeitswelt durch Frau und Sexualität, wird besonders virulent im Moment, wo die Frau als Arbeitskraft im männlich strukturierten Betrieb auftaucht. Die Ute Frevert schreibt in ihrem Buch «Frauengeschichte».
Die frühen Enquäten über Frauenarbeit in Fabriken empörten sich viel weniger über die gesundheitlichen als über die sittlichen Gefährdungen, die sie im räumlichen Nebeneinander männlicher und weiblicher Arbeiter vermuteten.
Nach meinen Ausführungen, so hoffe ich, lässt sich jetzt besser verstehen, was für ein Mechanismus im Werk ist, wenn Männer mehr oder weniger gewaltsam Frauen sexuell belästigen, begrapschen und betatschen. Es ist ein doppelter Mechanismus. Erstens, die Lebendigkeit, der Lebensrhythmus bricht sich sozusagen als unbewusster Protest gegen eine entfremdete Arbeit, die in tödlicher Monotonie, sturem Gleichmass abläuft, Bahn, indem die Sexualität, die die Lebensregung ist, die am wenigsten zu bezähmen ist, ihre Präsenz markiert, allerdings in einer pervertierten, repressiven Form. Ein Eros, der nicht mit der Unterdrückung der Frau verbunden ist, könnte tatsächlich eine Kraft sein, die kapitalistisches Arbeitsverhalten aufsprengt. Das ist aber meistens nicht der Fall. Denn zweitens, die Frau wird ja als ständige Bedrohung für die rationale kapitalistische Arbeitswelt empfunden, wo man sich wohl oder übel damit abgefunden hat. Der Hass, der sich gegen die kapitalistische Arbeit richten sollte, wird stattdessen auf die Person projiziert, die durch ihre Gegenwart den Verlust immer wieder in Erinnerung ruft. Gewerkschafter sind Leute, die kapitalistische Arbeit besonders problematisieren sollten. Aber sie sind sich den geschilderten Zusammenhängen ebenso wenig bewusst wie andere nicht organisierte Arbeiter und reproduzieren sie selber. Ja, sie transportieren ihre Ängste vor den Frauen sogar in Verband und empfinden schöne Frauen als Betreuung für die gewerkschaftlichen Aktivitäten, wo sie sich offenbar nicht anders als in Form von kapitalistischer Arbeit können vorstellen. So wenigstens interpretiere ich eine Episode, die Evelyn erlebt hat.
Was mir einmal passiert ist, an einer Gewerkschaftsversammlung, an einer nationalen, dass ein Tessiner Kollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, du kannst ja gar keine Gewerkschafterin sein. Und dann sage ich, wieso? Und dann sagt er, du hast einen roten Lippenstift und du bist viel schön angezogen. Und dann habe ich ihm dann geantwortet, dass ich gerne bereit bin, mit ihm über gewerkschaftliche Fragen zu diskutieren, aber sicher nicht über meinen Lippenstift. Und dann hat er sich dann entschuldigt und sich so zurückgezogen.
Bisher haben wir aufgezeigt, was sexuelle Belästigung im Betrieb ist, wo sie vorkommt, was für Folgen sich für die belästigten Frauen ergeben. Wir haben auch gehört, was Männer zu potenziellen Belästigern macht. Bleibt die Frage, warum die Frauen zu den Opfern werden. Eine mögliche Erklärung liegt in der speziellen Lohnarbeitssituation der Frau. Ein Blick auf die Geschichte der Frauenarbeit zeigt, dass für all die vorkapitalistischen Produktionsweisen gilt, dass es zwar eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung gegeben hat, dass aber Frau und Mann gleichermaßen für die Subsistenzsicherung vom Haus verantwortlich gewesen sind. Eine Trennung in eine ausserhäusliche, zahlte Arbeit für den Mann und eine unbezahlte Hausarbeit der Frau hat es nicht gegeben. Die Frauen haben gleichberechtigt zur Ökonomie vom ganzen Haus gehört. Im Laufe des 18. Jahrhunderts erst kommt es zur Trennung von Produktions- und Reproduktionssphären, von Privatheit und Öffentlichkeit, von Wohnen und Arbeiten, wird die Frau zur Hausfrau, zuständig für die Reproduktion, der Mann zum Geldverdiener, Ernährer. Die bürgerlich-kapitalistische Umorganisierung der gesellschaftlichen Arbeit löst also den gemeinsamen Lebens- und Arbeitszusammenhang von Frau und Mann auf. Die bürgerliche Frau verliert jetzt die Möglichkeit von einer außerhäuslichen Erwerbsarbeit, während die Unterschichtsfrau zur ersten Lohnarbeiterin wird in der grossen Industrie. Die Durchsetzung von der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ist einerseits Bestandteil von der kapitalistischen Produktionsweise, indem der von der Reproduktion befreite Mann im Kapital die Möglichkeit schafft, seine Arbeitskraft voll auszuschöpfen. Auf der anderen Seite ist es aber auch Ausdruck davon, dass das bürgerliche Frauenbild spätestens ab dem 19. Jahrhundert zum Tragen kam. Ausführlicheres dazu hat ja der Rees vorher schon erzählt. Das Bürgertum begründet die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mit der angeblichen Natur der Frau, wo er gemäss einem suggerierten, ewig gültigen Gesetz die Funktionen zuschreibt von der Ehefrau, Hausfrau und Mutter. Der Mann hingegen ist ja bekanntlich von Natur aus auf Erwerbsarbeit programmiert. Bei der Proletarierin geht es allerdings länger, bis sie in dieser neu konstruierten Bestimmung aufgehen kann. Erst Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert setzt sich die Familie nach einem bürgerlichen Zuschnitt als vorherrschende Reproduktionsform auch im Proletariat durch. Sexismus am Arbeitsplatz als eine Form von gesellschaftlicher Diskriminierung der Frau kann, wie wir gezeigt haben, historisch weder erklärt werden mit der Abwesenheit der Frau bei der gesellschaftlichen Arbeit. Frauen sind ja immer auch erwerbstätig gewesen. Noch mit der oft bemühten Natur oder der Gebärfähigkeit der Frau. Zumindest so lange, als die Frau nicht ausschließlich auf die Reproduktionsfunktionen ist fixiert wurde, also bis zur kapitalistischen Industrialisierung. Die Festlegung von der Frau auf die Reproduktionsarbeit bei der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung ist bestimmend für die Art der Erwerbsarbeit der Frau und ihrer Stellung im Erwerbsleben, wo in diesem Zusammenhang auch schon als marginale Lohnarbeitssituation ist bezeichnet wurde. Warum? Das bestimmende Muster ist der Mann als Lohnarbeiter, die Frau als Nicht-Lohnarbeiterin. Davon abgeleitet gilt außerdem, Frauen Lohnarbeit ihrerseits hat als Muster Hausarbeit. Entsprechend wird sie organisiert und bewertet. Wenn die primäre Funktion der Frau die Erfüllung der Reproduktionsaufgabe ist, so muss sie notgedrungen die beruflichen Verpflichtungen der Reproduktionsaufgabe unterordnen. Die Frau ist dann weniger flexibel, mobil, disponibel, ist weniger lang berufstätig und was sonst noch alles gegen sie verwendet wird. Maßstab ist ja der Mann. Abgeleitet von der reproduktiven Funktion vom weiblichen Arbeitsvermögen erfährt auch Frauen Erwerbsarbeit eine niedrigere Bewertung, bekommt einen marginalen und untergeordneten Stellenwert. Verschärfend wirkt sich aus, dass Frauen Lohnarbeit traditionellerweise oft den Charakter hat von menschenbezogener, konkret nützlicher Arbeit. Eigenschaften also, die sie mit Hausarbeit vergleichbar macht, was eben entwertend wirkt. Wie erwerbstätige Frauen mit dem Rollenklischee konfrontiert werden, sagt Develin.
Zum Teil werden Marian zum Beispiel ist in einer Druckerei in Basel in der Korrektur passiert, dass Kollegen von ihr erwartet haben, dass sie ihr einen Hosenknopf annehmen. Und mir zum Beispiel ist passiert, ganz am Anfang war es üblich gewesen, dass der Chef einem den Kaffee offeriert hat. Und da sind viele Kaffeetassen rumgestanden. Und dann war es üblich gewesen, dass Frauen im Turnus regelmässig Kaffeetassen abgewaschen haben, regelmässig abwechseln. Das ist dann abgewechselt worden, alle Wochen. Und ich habe mich dann geweigert, die Kaffeetassen abzuwaschen. Und dann hat der Chef dann noch damit argumentiert, ja, die Sätze sagen, die teuren Angestellten, darum, die Satzstunde ist eigentlich zu teuer, dass man Sätze abwaschen kann. Und darum müssen die Frauen sollen abwaschen. Also das heisst auch, dass ich bin zum Beispiel dort als Korrektorin angestellt war und habe gleich müssen Kaffeetassen abwaschen. Das heisst, normalerweise sind die Korrekten im Lohn eigentlich höher, aber damit hat er ja eigentlich auch zugegeben, dass Männer noch mehr verdient haben wie ich. Also ich bin nicht ganz so teuer in der Stunde wie ein Mann. Und dann habe ich mich geweigert, die Kaffeetassen abzuwaschen. Und dann sind zwei Frauen, also das hat mich dann am meisten mögen, dieser ganzen Geschichte, die sind auf mich zugekommen und haben gefunden, ich sei unkollegial. Und da wollte ich ihnen erklären, dass es wichtig ist, also dass wir uns zusammentun und uns alle sagen, wir dürfen nicht Kaffeetassen abwaschen, sondern jeder tut sein Tassen selber abwaschen oder man tut das abwechseln, sagen Männer. Und das hat dann wirklich etwa 2 Jahre gebraucht, bis die Frauen das verdaut haben und dann gesehen haben, das ist eigentlich die richtige Form. Und dann hat man sich wirklich zusammengetan und am Schluss haben sie dann jemanden angestellt, der die Kaffeetassen abwäscht.
Sexismus am Arbeitsplatz ist eine Form von gesellschaftlicher Diskriminierung der Frau. Es ist auch eine Form von Gewalt an Frauen. In all diesen Fällen gilt es, dafür zu sorgen, dass die Vergehen gegen die Frauen nicht mehr länger als denen in ihr privates Problem gesehen werden, sondern die gesellschaftliche Dimension von dem Angriff auf die sexuelle Selbstbestimmung der Frau aufgedeckt wird. Das heisst unter anderem, dass Strukturen geschaffen werden müssen, die den Frauen die Anklagemöglichkeiten erleichtern. Handbieter dazu müssen zum Beispiel Gewerkschaften, indem sie den Kampf gegen den Sexismus am Arbeitsplatz in die gewerkschaftliche Tätigkeit einfliessen lassen. In dieser Beziehung läuft, soweit uns bekannt ist, in der Schweiz noch nichts. Strafanzeigen im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen dürfen aber auch nicht mehr Beschwerdeführerin in die Situation der Anklagten hineindrängen. Die Gefahr der sogenannten Umkehrung der Opferrolle, wie sie auch aus Vergewaltigungsprozessen bekannt ist, schreckt viele Frauen davor zurück, Strafanzeige zu machen. So zumindest haben sich von sexueller Belästigung betroffene Frauen in der BAD geäussert. Aber weil in der Schweiz ja alles so viel besser ist, darum können wir zum Schluss noch mit einer mutmachenden Zeitungsmeldung aufwarten. Sie stammt aus dem Tagi vom 1. September dieses Jahr.
Bedingt für Tätscheleien. Baden. Ein Kirchenpflegepräsident aus der Region Baden, der unter Ausnutzung seiner Stellung über längere Zeit Frauen belästigt hatte, ist vom Bezirksgericht Baden zu einer bedingten 5-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Dem Kirchenpflegepräsidenten wurden teilweise sehr weitgehende Tätscheleien angelastet. Der Mann, der 6 Tage lang in Untersuchungshaft gesessen hatte, zeigte sich vor Gericht reuig.